Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Übrigens vorab ein kleiner Hinweis, wenn ihr auch unter der Woche mal News lesen wollt von uns. Wir haben die Internetseite börse-global.de, Börse natürlich mit OE. Da habt ihr unter der Woche öfters Artikel rund um das Thema Börse nochmal und was so aktuell passiert.
Genau,
ja. Wie viel Öl darf ich eigentlich zu Hause lagern und ist auf so eine Dose oder so ein Barrel eigentlich Pfand? Diese Fragen hat sich sicherlich der ein oder andere gestern gestellt, denn die Kurse für ein Barrel Öl sind ins Bodenlose gefallen und man hat teilweise sogar 40 Euro bekommen, wenn man etwas gekauft hat. Wie kann das sein? Wie können Kurse auf einmal ins Negative rutschen?
Ja, also das erlebt auch der langjährige Börsianer nicht so häufig, was wir gestern Abend da am amerikanischen Ölterminmarkt gesehen haben. Wobei ich jetzt hier so ein bisschen Wasser in den Wein gießen muss, denn wenn man sich das ganz genau anschaut, vor allen Dingen aus markttechnischer Sicht, war das dann doch nicht ganz so dramatisch oder überraschend, denn es ging hier vor allen Dingen um den Terminkontrakt für den Mai, der heute das letzte Mal gehandelt wurde. Was macht so ein Terminkontrakt, beziehungsweise was machen Investoren damit? Die meisten Investoren kaufen solche Terminkontrakte, weil sie halt auf irgendeine Kursrichtung bei Preisen rechnen, also beim Öl zum Beispiel auf steigende Preise. Und dann kaufen sie sich halt so einen Ölkontrakt und hoffen natürlich, dass der Ölpreis steigt, der Terminkontrakt damit gleichzeitig auch an Wert gewinnt. Und dann wollen sie ihn natürlich dann kurz bevor er fällig wird, verkaufen. Denn bei Fälligkeit würde ihnen Öl geliefert werden. Und das wollen natürlich die meisten nicht. Die wollen sich ja eben keine 100 Fässer ins Wohnzimmer stellen. Und wir hatten jetzt nun gestern die Situation, dass der Ölpreis, wie gesagt, ins Schlingern geriet. Und jetzt versuchten natürlich ganz, ganz viele Investoren aus diesen Kontrakten herauszukommen, eben weil sie kein Öl angedient haben wollen. Und ja, auch am Terminmarkt gilt halt Angebot und Nachfrage für die Preisbildung. Und wenn alle raus wollen, möglichst schnell raus wollen, dann passiert das halt, dass wir plötzlich auch negative Kurse sehen können. Und in diesem Fall wäre das übersetzt so, dass diejenigen, die nicht rausgekommen sind, letzten Endes Geld dafür bezahlen hätten müssen oder um eben das Öl, was ihnen angedient wird, wieder zu verkaufen. Also eine sehr abstruse Situation, die man halt nicht alle Tage erlebt. Allerdings würde ich sagen, das ist jetzt in den Grundlagen her sicherlich etwas problematisch, weil natürlich hier bestimmte Risiken schon aufgedeckt worden sind. Dass es jetzt aber natürlich negative Preise mal gegeben hat, das ist wirklich schon ein Novum. Und ich habe mir mal angeguckt, wie es denn heute aussieht, also bei den längeren Kontrakten, die jetzt dann reinkommen. Also da haben wir natürlich wieder positive Notierungen, allerdings natürlich sehr niedrige.
Das heißt, also eigentlich konnte ich da jetzt gestern kein Geld machen. Das war jetzt eher so ein kurzzeitiges Ding, oder?
Genau, das ist eher was, so Terminmarkt in dieser Kategorie ist so und so etwas mehr für die Profis, weil da werden richtig, richtig große Summen gehandelt, die also für Privatanleger meistens außerhalb jeder Reichweite sind. Mhm. Und natürlich ist es so, dass hier in der Regel wirklich der Computerhandel dominiert und nicht so das Klassische, was man vielleicht noch so früher aus Filmen kennt, auf dem Parkett, dass man sich gegenseitig anschreit und sagt, hier hast du einen Kontrakt und ich will einen Kontrakt und wie auch immer. Also das geht heute alles über Computertechnik und dann extrem schnell und dann können natürlich solche schnellen Verwerfungen auch entsprechend passieren.
Okay. Öl und andere Rohstoffe werden ja, wie du gerade schon erwähnt hast, am Terminmarkt gehandelt.
Ja.
Wieso hat denn dieser Terminmarkt immer noch eine so große Auswirkung auf die normale Börse, so wie wir sie kennen?
Ja. Also erstmal ist der Terminmarkt natürlich vom Volumen her sehr groß. Jetzt nicht ganz so groß wie der Anleihenmarkt und oder der Aktienmarkt. Das Spannende daran ist natürlich, an keinem Teilmarkt sonst wird dermaßen die Zukunft gehandelt. Wir hatten ja hier an dieser Stelle schon öfters darüber geredet, dass Anleger versuchen, Entwicklungen zu antizipieren, also vorwegzunehmen, wenn sie zum Beispiel auf einen Konjunkturaufschwung hoffen oder auf eine Rezession spekulieren. Mhm. Am Terminmarkt geht das in einer viel schnelleren Schlagzeile. Also da werden Kontrakte gehandelt, die in der Regel alle 3 Monate beziehungsweise sogar alle Monate wechseln. Das heißt also, die Teilnehmer am Terminmarkt sind hier unter einem permanenten Prognosedruck und deswegen gibt es da auch extrem hohe Schwankungsbreiten. Also wir haben jetzt heute zum Beispiel den Fall, dass auch alle länger laufenden Terminkontrakte auf Öl und das nicht nur die amerikanische Sorte WTI, sondern eben auch bei Brent, also der Nordseesorte Brent, auch natürlich nach diesen Vorkommnissen gestern unter Druck gekommen sind. Das heißt, die Anleger spekulieren jetzt nun natürlich massiv darauf, dass der Ölpreis möglicherweise weiter fällt oder nicht so stark steigt, wie sie vorher erhofft haben. Und das geht aber alles mit einer wesentlich höheren Schlagzahl vonstatten. Und deswegen ist halt die Nervosität dort auch sehr hoch.
Hm. Okay. In den Medien hört man jetzt aktuell fast täglich den Begriff Bärenmarkt, was ja prinzipiell heißt, wir haben anhaltend sinkende Kurse. Ja. In diesem Zusammenhang wird aber auch immer wieder der Begriff Bärenmarkt Rally genannt. Ja. Befinden wir uns aktuell in solch einer Rally und was macht das aus?
Ja, also das ist natürlich jetzt eine Frage der persönlichen Überzeugung. Also vielleicht mal aufgedröselt. Also wir haben einen Bullenmarkt, ist ganz klar, also Bulle ist ja das Synonym für steigende Kurse, der Bär ist das Synonym für fallende Kurse. Und also gibt es den Bullenmarkt und es gibt den Bärenmarkt. Aber wir haben es natürlich immer wieder so, dass es eine Grundtendenz geben kann, in deren Verlauf allerdings immer mal wieder so eine Zwischenkorrekturen passieren. Und wenn diese Korrekturen sehr schnell passieren, spricht man dann meistens von einer Rallye. Und die Leute, die jetzt von einer Bärenmarkt-Rallye sprechen, beziehungsweise in den letzten Wochen sprachen, bezogen sich natürlich auf die extrem ansteigenden Kurse, die wir in den letzten 3 Wochen gesehen haben. Also wir haben ja in manchen Indizes haben wir ja die Verluste vom März und Februar schon restlos wieder aufgeholt. Beim DAX ist es jetzt noch nicht so weit, aber wenn man sich mal vorstellt, der hatte ja Anfang März, der DAX, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, lag er halt bei rund 8.440 Punkten und in der Spitze war er jetzt, glaube ich, so bei 10.700 Punkten. Das ist natürlich prozentual gesehen, ist das halt eine Rallye. Und Bärenmarkt-Rallye deswegen, eben weil man trotzdem denkt, dass der allgemeine Abwärtstrend immer noch weiter anhält. Also es gibt ja Prognosen, die dann halt sagen, der DAX würde dann halt jetzt weiterfallen bis auf 7.000, vielleicht auch 6.000 Punkte, was dann sowas unterstützen würde. Ich persönlich bin allerdings da anderer Meinung, aber wie gesagt, ich bin jetzt nur ein Analyst oder Beobachter, der halt der Meinung ist, nein, wir haben keine Bärenmarkt-Rallye, sondern wir haben jetzt die Situation, dass wir quasi einen Boden gefunden haben. Wir haben auch hier an dieser Stelle ja öfters darüber geredet, dass wir, dass eine Bodenbildung durchaus auch ein paar Wochen oder ein paar Monate dauern kann. Wir haben darüber gesprochen, ob wir so eine V-Formation bekommen, also ganz schnell runter, ganz schnell wieder hoch oder eine U-Formation, erst runter, dann Bodenbildung und dann wieder hoch, je nachdem mit verschiedenen Steilheitsgraden. Also da bin ich jetzt nicht persönlich ein Anhänger auf einer Bärenmarkt-Rallye, sondern sage einfach, das, was wir jetzt gerade dieser Tage erleben, das sind eigentlich ganz normale Gewinnmitnahmen, die natürlich die Anleger vornehmen wollen, weil wir hier in den letzten Wochen zum Teil auch extreme Gewinne einfahren konnten. Also bei Einzelaktien 30%, 40%, 50% waren ja mitunter gar keine Seltenheit, je nach Risikoklasse. Und auch in den Indizes. Also da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass zwischendurch auch mal Gewinne gesichert werden. Und das, glaube ich, sehe ich. Wobei wir natürlich jetzt sehen müssen, wie weit können solche Gewinnmitnahmen gehen. Ich würde sagen, die 10.000er-Punkte-Marke im DAX wäre schon mal eine ganz gute Unterstützung. Vielleicht geht es auch runter bis 9.500. Aber jetzt angesichts der Fortentwicklung all dessen, was wir in der Corona-Krise jetzt sehen, glaube ich nicht, dass wir hier noch mal auf 8.5 oder 8.000 oder sogar darunter fallen.
Okay. Parallel zu diesem Begriff Bärenmarkt-Rally hört man aber auch noch andere Begriffe. Also im Moment ist da ziemlich viel los, finde ich zumindest. Ja. Sachen, die ich so vorher noch nicht gehört habe. Unter anderem auch die Bullenfalle. Ja. Was ist das denn?
Ja, letzten Endes ist es ja so das Gegenstück zur Bärenmarkt-Rally. Denn letzten Endes, eine Bullenfalle ist ja nichts anderes, als dass der Markt den Anlegern, die auf steigende Kurse setzen, vorgaukelt, jetzt geht's weiter aufwärts. Und plötzlich dreht er ab und fällt wieder nach unten ab. Das ist, die Bullen sind dann quasi in diese Kursfalle getappt, ne, und müssen dann sehen, wie sie ihre Verluste dann halt begrenzen. Es gibt auch das Pendant dazu, die Bärenfalle natürlich, ne, also das Leerverkäufer, über die wir hier an dieser Stelle ja auch schon gesprochen haben, also die auf fallende Kurse setzen, die können natürlich auch das eine oder andere Mal in eine Bärenfalle tappen, indem sie halt auf fallende Kurse spekulieren, vielleicht sogar noch einmal nachlegen und dann dreht plötzlich der Markt ins Positive und sie müssen dann halt ganz schnell sehen, wie sie wieder rauskommen.
Kann ich denn irgendetwas machen, um nicht in eine solche Falle zu tappen?
Ja, im Prinzip kann man eigentlich nur dadurch versuchen, etwas Vorsicht walten zu lassen, indem man seine Investments halt stetig absichert. Das heißt also ganz klar mit Stop-Loss arbeitet, immer diese Stop-Loss-Absicherung, also sozusagen die persönlichen Grenzen, unter die ein Kurs nicht fallen sollte, immer wieder nachzieht, je mehr man eben nach oben steigt, um dann halt, wenn der Markt wirklich dann tatsächlich mal wieder drehen sollte, dann halt relativ schnell rauszukommen und dann auch noch mit Gewinn rauszukommen.
Mhm. Okay. Letzte Woche startete ja die Berichtssaison, da haben wir in der vorherigen Folge drüber berichtet, auch über ein paar Einzelwerte, die da jetzt an den Start gegangen sind und berichtet haben. Gibt es denn da jetzt nun schon weitere Erkenntnisse, vielleicht auch zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Weltwirtschaft? Wie sieht's da aus?
Ja, also es gibt schon die eine oder andere Erkenntnis, also ganz im Wesentlichen kann man eigentlich sagen, wir haben ja den Lockdown, diesen weltweiten Lockdown in der Wirtschaft erst gegen Ende März bekommen. Also glaube ich, ab 22. März ging es so richtig los überall. Und natürlich kann sich das noch nicht in den Unternehmensbilanzen richtig widerspiegeln. Es gab zwar vorher schon einige Bremsspuren, aber das große Minus kommt eigentlich jetzt noch. Das wissen wir jetzt, dass das zweite Quartal höchstwahrscheinlich bei vielen Unternehmen noch schlechter laufen wird, als es bislang vielleicht gedacht worden ist. Allerdings sagen auch viele Unternehmen oder zumindest eine Reihe von Unternehmen, dass sie durchaus auf eine klare Belebung im zweiten Halbjahr hoffen. Einer dieser Werte kam zum Beispiel heute raus, das ist SAP gewesen. Also ist ja Europas größtes Softwareunternehmen. Und die haben letzten Endes gesagt, gerade in ihrem immer wichtiger werdenden Cloud-Geschäft konnten sie, glaube ich, 24% mehr Aufträge im ersten Quartal einnehmen. Auftragsbestand jetzt 6,65 Milliarden Euro. Und sie haben gesagt, nachdem China angefangen hat, wieder zur Normalisierung zurückzukehren, konnte man dort signifikante Zuwächse bei den Buchungen verzeichnen. Und das ist natürlich ein Fingerzeig auch dafür, dass wenn Europa und auch Amerika entsprechend diesen Weg ebenfalls geht, dass man dort in den nächsten Monaten natürlich auch damit rechnet, dass es hier eine klare Belebung ist, Belebung wird. Das heißt nicht, dass das Gesamtjahresergebnis nicht deutlich schwächer ausfallen wird, weil das erste Halbjahr muss man quasi als verloren ansehen. Aber nochmal, für die Börse ist letzten Endes entscheidend, was in den nächsten Monaten und speziell auch im zweiten Halbjahr passieren wird. Und das werden auch die entsprechenden Aktienkurse dann widerspiegeln. Wir hatten auch im Nebenwertesektor hatten wir heute einige ganz interessante Nachrichten, zum Beispiel vom Laborausrüster Sartorius, nur ganz kurz. Der hat aufgrund von Übernahmen, die sich jetzt langsam so in seinen Bilanzen positiv niederschlagen, zum Beispiel seine Umsatzprognose zum Wachstum, also Wachstumsprognose beim Umsatz angehoben. Also da sieht man auch, wer ein entsprechend stabiles Geschäftsmodell hat, der auch noch schon vorgearbeitet hat mit externem Wachstum, der wird wahrscheinlich auch in der zweiten Jahreshälfte also eine deutliche Dynamisierung erleben. Ich meine, die Aktie von Sartorius notiert heute notierte gestern und auch heute auf Allzeithoch. Also da sieht man schon, wie gefragt eigentlich diese Aktie ist. Ob man sie jetzt auf diesem Niveau jetzt schon also noch kaufen kann, das würde ich jetzt mal dahinstellen. Also ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt so weit umsetzen, sondern mal warten, ob sich das auch bestätigt oder erstmal kurz Gewinnmitnahmen noch einsetzen. Aber letzten Endes ist ja die Kernaussage wichtig. Also alles schaut schon auf das zweite Halbjahr und da dominieren eigentlich eher so die positiven Aspekte. Und das wird auch die Börse nach diesen aktuellen Hin und Her und Gewinnmitnahmen auch wieder aufgreifen.
Jetzt sagst du, das wird sich alles so ein bisschen im zweiten Quartal dann auch mitunter abzeichnen. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, wir reden jetzt hier von Deutschland knapp 4 Wochen Lockdown, Shutdown, nenn es wie du willst. Ja. Das Jahr hat aber 52 Wochen. Wie können sich denn 4 Wochen so krass auf Ergebnisse auswirken?
Naja, also wir hatten ja letzten Endes schon im Vorfeld natürlich eine deutliche Abschwächung der Wirtschaftsaktivitäten, vor allen Dingen natürlich aus China, was ja nicht nur als Zulieferer, sondern eben auch als Abnehmer eine ganz große globale Rolle gespielt hat. Also letzten Endes die Schwierigkeiten, die Unternehmen jetzt haben, gibt's ja halt eben nicht erst seit den letzten Märztagen, sondern auch schon seit dem Februar und vielleicht auch teilweise dem Januar, je nachdem, welche Branche man sich da anschaut. Also Autos natürlich schon deutlich länger. Da kann man eigentlich aber auch dran sehen, dass wie soll ich es ausdrücken, wie verzahnt eigentlich die globale Wirtschaft ist. Und natürlich muss man auch sehen, wenn etwas komplett auf Null gefahren wird, das ist in keinem Geschäftsplan drin. Also es gibt natürlich Firmen, die haben so viel Liquidität, dass sie auch ein Jahr ohne Umsätze überstehen können. Da gibt es ein paar ganz schöne, also unsere Recherchen zum Beispiel, gab es zum Beispiel der Reisevermittler hier Booking Holdings, der könnte, glaube ich, nach meinen Informationen ein ganzes Jahr lang ohne Umsätze dastehen und würde trotzdem noch seine Angestellten bezahlen können. Aber das ist natürlich kein Konzept, was die Mehrheit der Unternehmen verfolgt. Also die meisten sind, was die Liquidität angeht, auf, ich sag mal so, 1-2 Monate durchhalten ausgerichtet. Und ja, und das geht jetzt natürlich dann entsprechend an die Substanz. Und dann muss man auch sehen, wer sich dann Kapital beschaffen muss, der muss natürlich draufzahlen, sowohl bei den Zinsen als auch bei möglichen an anderen Finanzierungsmodellen, was die Finanzierungskosten insgesamt in der Bilanz erhöht. Das ist, wie gesagt, schon für viele Unternehmen jeglicher Größenordnung eigentlich schon eine existenzbedrohende Situation. Und nicht umsonst, und das halte ich halt nicht für Alarmismus, gibt es ja von den entsprechenden Branchenverbänden immer wieder die Warnung, dass in der einen oder anderen Branche halt auch mit größeren Pleitewellen zu rechnen ist. Weil solch eine, solch ein Stillstand weltweit oder zumindest jetzt momentan ja hauptsächlich in den westlichen Industrienationen, den gab es halt noch nie so und darauf kann man sich auch beim besten Willen nicht vorbereiten.
Ja. Finde ich, sind die richtigen Schlussworte für heute. Vorhersehbar ist sowieso nichts in der Börsenwelt. Von daher müssen wir auch immer noch gucken, was in den nächsten Wochen da noch auf uns zukommt. Die Medien reden immer wieder von einer zweiten Welle. Von daher bleibt's spannend.
Ja.
Genau. Ich danke dir für deine heutige Einschätzung. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, auch mal unter der Woche ein paar Börseninformationen auch von uns zu lesen, dann geht auf börse-global.de, Börse mit OE. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss.